Und häufig, wenn man das irgendwo sieht, wird dann wirklich wie so ein Wackelpudding, so wird dieser wobbelnde rote Brocken aus dieser Dose rausgekippt. Und natürlich, wenn man das dann erwärmt, zerfließt das wieder, weil das Pektin auf die Wärme reagiert. Aber es ist schon so ein bisschen
Du, was soll ich dir
swabbly.
sagen? In Norwegen verkaufen die total gerne Wackelpudding in Tetrapacks. Da habe ich auch gejuchzt und mich gefreut, als ich das Zeug im kompletten Viereck aus der Packung rausge habe. Das war schön. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, den ihr bitte nicht einnehmt, wenn ihr eigentlich auf Antibiotika sein solltet. Das müssen wir am Anfang ganz deutlich sagen. Hallo Jule.
Hi, Anke.
Wir sprechen über die Cranberry, beziehungsweise meistens sind es Cranberries.
Ja,
Man
ja.
isst selten eine einzelne Cranberry.
Ist wirklich seltsam.
Und wir checken, wie gesund sind die eigentlich wirklich, Stichwort Antibiotika. Und wir gucken später auch noch rein ins älteste Kochbuch der USA.
Das gefällt mir sehr.
Das gibt es sogar noch als PDF. Und wir wollen ja hier ehrlich und transparent sein.
Wir sind der transparente Podcast.
Mit euch, die uns gerade zuhören. Und ich will auch ehrlich sein mit dir, Jule. Es wird auf jeden Fall wieder so eine Folge, wo ich vorher sage, ich kann gar nicht so viel mit Cranberries anfangen. Und hinterher denke ich mir, Cranberry, ich brauche dich in meinem Leben. Oft hat es schon die Vorbereitung gerichtet. In diesem Fall bräuchte ich, glaube ich, noch mal einen Schubser auch von dir.
Ich verstehe, ich fühle es. Ich hatte mich jetzt auch so ein bisschen auf dich verlassen, weil ich mir dachte, es ist so ein bisschen wie bei der Tofu-Folge, wo ich ja dachte, oh, ich bin gar nicht so informiert. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen kann. Und dann steht da die Anke und kann halt aus dem Stegreif einen zweistündigen Vortrag über Tofu halten und ich lerne extrem viel. Nee.
Wir müssen uns einfach jetzt ein bisschen, wir haken uns so gegenseitig unter.
Auf jeden Fall.
Und
Weil ich habe schon gesehen, du hast fantastische Dinge über die Kranbeere herausgefunden.
das ist wirklich irgendeine Moosbeere ist es doch
Es ist die
auch.
Moosbeere. Ich
Ja, es
habe auch
ist
wirklich öfter schon das Wort
Adjektiv
Kranbeere.
und Moosbeere, genau, und Kranbeere auch.
Und
Oder halt auch so Deutsche sagen auch gerne mal Cornberry.
oh.
Cranberry.
Cranberry.
Cranberry ist voll okay. Cranberry ist auch voll okay.
Ja, und ich hab natürlich gesehen, dass du da sehr, sehr interessante Dinge zusammengetragen hast und konnte mich auch an ein, zwei, drei Stellen einbringen. Also
Wird was,
ich
ja?
glaube, es wird was und ich glaube, dass auch wirklich die Cranberry, ist so ein Gewächs. Ich glaube, dass wir sie doch öfter irgendwo einbauen können, als wir jetzt gerade im ersten Moment denken.
Gut.
Es wird nicht einfach nur Porridge immer geben, wobei ich überhaupt nichts gegen Porridge habe. Ich finde Haferbrei fantastisch und auch ein Müsli und auch so ein kleiner Fitnessriegel, wo irgendwie mal so eine Cranberry drin ist, finde ich super, aber wir haben da noch ein bisschen mehr im
Ich
Angebot.
war schon kurz davor, Flapjacks zu machen, was ja eigentlich ein Müsli-Riegel noch ein bisschen süßer ist, um mein Glas Cranberries loszuwerden, getrocknete Cranberries. Und ich hatte instant das Gefühl, Cranberry deutsche Preiselbeere.
Denke ich auch sofort.
Habe
Und
ich über.
Preiselbeeren finden wir wahnsinnig toll.
Auf jeden Fall, aber haben jetzt auch nicht so super viele. Also, das kommt in so eine Dosenbirne.
Dosen, ja.
Kommt das rein? Das kommt zum Wiener Schnitzel und das ist schon ja, aber auch hat nicht so eine harte Varianz auch.
Man hat die immer in dieser eingekochten Kompottversion im Glas. Und es gibt
Genau,
so ein
die,
paar Dinge,
ja.
wo man wirklich immer, man hat jetzt so ein Glas Preiselbeeren da einfach stehen. Ich finde, ja, das Schnitzel, natürlich, du wirst in Wien gefragt, Zitrone oder Preiselbeere. Ich
Ich
dachte
verstehe
auch,
das oder in dem
ich
Zusammenhang
verstehe das
nicht.
oder auch nicht. Ich dachte auch sowas an sowas wie ein Sahnemeerrettich, den gibt es häufig auch mit
Stimmt.
Preiselbeeren drin.
Oh
Finde
ja.
ich ganz lecker.
Und natürlich deutsche Mozzarella-Sticks. gebackener Camembert mit dem Preisel.
Oh Gott, oh natürlich, wie konnte man das vergessen?
Also das.
Und ich bin noch kurz beim Reibekuchen. Im Kölner Raum gibt es hier schön Reibekuchenstand, den man auch
mit Preisel,
den man auch auf jeden Fall aufsuchen kann. Und natürlich der Klassiker ist entweder Apfelmus oder Rübenkraut.
Mhm.
Das ist der rheinische, das gehört einfach zusammen. Aber es gibt ganz häufig sowohl einen Sahne-Meerrettich als auch Preiselbeerkompott zum Reibekuchen. Auch lecker, weil du hast ja diese süße, fette Crunchigkeit und da halt wirklich diese spitze Säure, aber auch eine spitze Süße.
Und tatsächlich ist es so, dass sich Cranberries und Preiselbeeren ähnlich sind.
Mhm.
Sie kommen nämlich beide aus der Heidelbeerfamilie.
Oh.
Und sie sind beide rot und beiden sagt man nach, dass sie bei Harnwegsinfektionen, also der guten alten Blasenentzündung, helfen. Cranberries sind deutlich größer und Cranberries sind milder und schmecken nicht so süß wie Preiselbeeren. Also Cranberries, auf Englisch heißt dieser Begriff immer so tart.
Ja.
Das ist, finde ich, ein bisschen was anderes als nur sauer. Ich finde, tart ist so eine
ich denke an sowas Pelziges.
Ja, genau.
Ich denke an eine Pelzzunge.
Genau, voll. Und da sind wir auch bei was Pelzigem direkt bei einem guten Gerücht über die Cranberry und die Preiselbeere auch, dass man die angeblich nicht roh essen sollte. Stimmt aber überhaupt gar nicht. Also, die schmecken halt nicht. Also, die sind halt einfach sauer, herb. Wahrscheinlich ist, genau, tart ist wahrscheinlich auch so eine Mischung aus sauer und herb und daher kommt diese Pelzigkeit. Die sind halt sehr sauer, sehr herb und deswegen werden die halt oft nicht roh gegessen.
Ja.
Aber theoretisch kann man das machen. Sie werden halt deutlich schmackhafter, wenn man mit ein bisschen Zucker arbeitet oder wenn man auf die getrocknete Variante zurückgreift, die dann ja auch deutlich süßer ist.
Ich kenne auch ein albtraumhaftes Gerücht über die Cranberry. Ich werde es auf gar keinen Fall googeln, weil ich dann wahrscheinlich nicht mehr schlafen kann. Und zwar werden die werden relativ feucht angebaut oder zumindest geerntet. Also von meinem
Inneren, wachsen auch so, das sind eigentlich Bodendecker und die Preiselbeere wächst eher strauchig.
Und dass die eben auch irgendwie mit sehr viel Wasser in so Gräben quasi geerntet werden. Und diese ErntehelferInnen, die tragen wie so Anglerhosen. Also das ist ja quasi so eine Art Mischung aus Hose und
Gummistiefel.
Und das ist eine der größten Gefahren für diese ErntehelferInnen, eine riesige, ekelhafte Spinne ist, die da rumhüpft. Und deswegen müssen die halt auch irgendwie so ein bisschen bei der Ernte aufpassen. Und vor allen Dingen, wenn die dann halt da auch noch irgendwie in diesem Wasser stehen und dann halt nach getaner Arbeit ihre Gummistiefelhose ausziehen, müssen die halt echt gucken, was da alles drin kreucht und fleucht, weil das wohl echt miese Biester sind. Ich werde es niemals googeln.
Ihr könnt, also wir können es so machen, ihr könnt das für uns googeln und ihr könnt es bei der Folge kommentieren.
Aber bitte auf gar keinen Fall ein Spinnenbild.
Nee, Bilder kann man ja eh nicht kommentieren. Sehr ihr könnt, eure Aufgabe ist einfach nur, das entweder zu verifizieren oder das zu entverifizieren, beziehungsweise die Banken.
Also einfach nur Spinne ja, Spinne nein, mehr nicht.
Cranberries sind mega gesund. Das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Man sagt auch oft, ich gehöre zum Glück nicht zu dem Kreis der Leute, die mehrfach im Jahr Blasenentzündung bekommen.
Toi, toi, toi.
Kenne aber solche Leute.
Absolut. Totales Elend und Solidarität mit euch. Es tut mir wahnsinnig leid.
Mhm. Tut einfach scheiße weh.
Ist einfach Elend. Elend.
Und die greifen immer sofort oft, wenn es schon so bitzelt an der Blase, zum Cranberry-Saft.
Da wird sich die Safttüte morgens, mittags und abends reingezogen. Ja.
Die Forschung sagt, kann man machen, hilft aber tatsächlich nicht im Akutfall, sondern eher vorbeugend.
Ja.
Also es ist so weit erforscht, dass man sagen kann, dass Cranberry-Produkte, man kann da ja auch in die Drogerie gehen und sich Tabletten und sowas kaufen, die können das Risiko senken für wiederkehrende Blasenentzündungen und zum Beispiel dann auch, dass die seltener kommen oder sogar ganz ausbleiben. Weil sie haben viele Vitamine C, E und K1. K1 keine Ahnung, wie viele Ks es gibt. Mangan ist auch drin. Ich finde, Mangan klingt eher wie ein Metall.
Ja, und eigentlich wie irgendwas, was man nicht im Körper haben möchte.
Nee. Und vor allen Dingen sind Pflanzenstoffe drin. Flavonoide. Und jetzt kommt wieder so ein Wort. Proanthocyanidine. Proanthocyanidine. Cyan.
Wow. Richtig durchgezogen.
Ja.
Wow.
Und schön. Die sollen auf jeden Fall verhindern, dass Bakterien sich an der Blasenwand festsetzen, die dann ja die Blasenentzündung verursachen. Die Forschung sagt halt, kannst du machen. Aber es ist schon auch, da komme ich zurück auf den Anfang, so, wenn man jetzt eigentlich Antibiotika nehmen sollte, sollte man nicht stattdessen 3 Liter Cranberry-Saft trinken. Das ist, auch wenn Antibiotika nehmen voll nervig ist und du gefühlt danach eine Darmsanierung machen musst, ist es besser, das zu machen. Aber Cranberries sind cool, weil die sind zum Beispiel auch voll gut für den Blutdruck. Also es ist auf jeden Fall nicht falsch, Cranberries zu essen.
Ja, ich bin vor allen Dingen bei diesem Thema das Leid quasi hinauszögern. Also im Sinne von, ich kenne so Leute, die damit häufiger zu kämpfen haben und dann irgendwie trotzdem den Weg zum Arzt, zur Ärztin so ein bisschen scheuen. So, oh nee, ich will nicht schon wieder Antibiotikum nehmen. Verstehe ich. Aber es läuft dann irgendwie immer so drauf hinaus, dass die sich dann irgendwie gefühlt eine Woche wirklich rumquälen, absolut Lebensqualität einbüßen und sich halt literweise irgendwie Nierenblasentee reinfeuern und halt eben Cranberry-Saft. Und zum guten Schluss, wenn sie es wirklich nicht mehr aushalten, sitzen sie nämlich doch am Wochenende in der Notaufnahme oder halt beim ärztlichen Notdienst und lassen sich halt ein Antibiotikum verschreiben, was, oh Wunder, halt nach einem Tag anschlägt.
Ja.
Ja, man muss jeder selber entscheiden, um Gottes Willen. Aber nur noch mal, es hilft quasi vorbeugend und es hilft nicht im akuten Fall, dass man das trinkt und wirklich irgendwie eine Stunde später denkt, ach guck mal, mir geht's doch direkt viel besser. Nee, das höchstens, leider nicht. Wäre schön, wäre richtig schön.
So nicht prophylaktisch, wie ist das Wort? Placebomäßig höchstens.
Ja, ja.
So, dass der Körper, also das Gehirn ist ja auch ein sehr mächtiges Organ. Höchstens das. Ich muss so viel. Auf Niederrheinisch sagt man kümen, so seufzen.
Ah.
In dieser Folge. Kümen. Was kümst du wieder so? Ich habe auch geguckt nach Sachen, die man mit Cranberries anstellen kann. Die Leute machen Kompott damit. Die Leute machen Crumble und die Leute machen Granola damit. Bei mir steht wirklich seit Jahren dieses Glas getrocknete Cranberries. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wofür ich die gekauft habe. Weiß ich nicht mehr. Ich habe sie anscheinend mal für irgendwas benutzt. Vielleicht muss ich mir die mal irgendwann ins Müsli reinmogeln oder so. Verbraucheranke. Vielleicht ist das eine Aufgabe für bis Jahresende oder so. In einem der letzten Jahre, habe ich mal so eine Cranberry-Soße gekocht, um die in Cocktails reinzutun.
Oh. Ja, köstlich.
Da wurden quasi die Weihnachtsfeiertage ein bisschen vorbereitet. Ja. Dann haben wir uns so verschiedene Drinks angeguckt und in einem kam auf jeden Fall das war so eine Mischung aus Sirup und Kompott. Das war flüssiger als Kompott, aber da war auch die Frucht noch drin. Das war mit Frischen dann.
Oh. Also ich muss an dieser Stelle auch mal was zugeben. Ich habe noch nie mit frischen Cranberries gearbeitet, muss ich mir vorstellen. 40 Jahre Julia F. und noch nie frische Cranberries verarbeitet und das möchte ich dieses Jahr noch ändern, weil ich weiß, dass die so Richtung Thanksgiving auch in einem deutschen Supermarkt regelmäßig stehen. In diesen kleinen. Und da sind wir ja auch wieder bei dem, was wir möglicherweise in der letzten Folge gesagt haben. Vielleicht müssen wir ja auch nicht, wenn wir uns das vornehmen, sofort 3, 4, 5 riesige Gläser Kompott einkochen, sondern vielleicht fangen wir einfach mal mit diesem kleinen, was sind das denn, vielleicht 200 Gramm Körbchen, fangen wir doch einfach mal an.
In diesen Körbchen ist eigentlich immer für eine gute Portion Soße oder Kompott drin. Das ist gut. Und wir haben diese Folge natürlich auch bewusst auf die Zeit jetzt gelegt, wo wir so Erntedankfest gerade hinter uns haben und Thanksgiving vor uns haben, weil die eben jetzt um diese Zeit dann plötzlich in den Supermärkten auftauchen.
Und ich möchte das ist jetzt hier mal ein Vorsatz. Ich äußere diesen Vorsatz und dann ist es jetzt in der Welt und dann müssen wir es da umsetzen. Ich möchte dieses Jahr zum ersten Mal frische Cranberries verarbeiten, weil ich das eben bei einer ganz fantastischen, was ist sie denn? Sie ist eine Content-Creatorin, die backt ganz fantastisch, Red Currant Bakery. Ich glaube, von ihr habe ich auch schon mal ein Rezept irgendwo untergebracht. Und das ist, ich glaube, die hat deutsche Wurzeln, wohnt aber in New York oder sowas. Weiß ich nicht genau. Jedenfalls, sie macht fantastische Rezepte und bei ihr habe ich so leckere Dinge gesehen, die sie eben mit frischen Cranberries macht. Und die möchte ich eigentlich alle nachbacken. Und ich denke vor allen Dingen an einen Cranberry-Baiser-Pie, was ich mir einfach nur gut vorstellen kann.
Ich stelle mir das einfach auch richtig schön rosa vor. Oder, also, oder ist, ah, und es ist Pie, es, dann kommt Cranberry und dann kommt Baiser.
Exakt,
oh,
das.
Ja, okay.
Weil ich glaube, dass kaum etwas so gut wirklich zur Cranberry passt im Gebäckbereich, wie so eine richtig fette, süße Baiser-Haube da oben drauf. Mhm. Weil du hast schon wirklich diese spitze Säure, die halt eine Cranberry einfach mit sich bringt. Bringt aber natürlich auch diese Zuckrigkeit, wenn du das zu einem Kompott kochst. Und die Cranberry hat, die hat sehr viel Pektin, sodass du tendenziell die Sache Zucker und Bärchen und wahrscheinlich einen Schluck Wasser in den Topf rein, lässt das aufkochen und so ein bisschen rumköcheln. Ende Gelände und die Sache bleibt stehen.
Genau, du brauchst auch keinen Gelierzucker oder irgendwie sowas dafür, weil eben Pektin, dieses, das ist ja auch in Apfel drin.
Genau das. Und also Pektin ist genau das, was im Gelierzucker drin ist, was dafür sorgt, dass dein Gelee schnittfest wird. Das ist einfach dieses Bindemittel. Ja, doch, man kann Bindemittel schon sagen. Ja, und das ist eben in der Cranberry ausreichend drin. Und ich stelle mir diesen Pie schon gesehen. Den macht sie nämlich auch mit Johannisbeeren. Da muss aber ein bisschen Gelierzucker dran.
Weil die eben nicht genug Pektin haben.
Genau das. Und es ist wirklich, also Pie bedeutet ja, du hast letztendlich einen Kuchenboden mit Wänden.
Es ist oft Mürbteig, ne?
Es ist was Mürbiges. Ich würde es auch ein bisschen dicker ausrollen.
Pie-Shell nennen die das doch auch, ne? Die quasi die, was ist ein Shell? Eigentlich ist Shell eine Muschel.
Ja, die Schale.
Ja.
Die Hülle.
Ja.
Die Hülle.
Ja.
Und da kommt dann halt eben dieses fantastische Cranberry-Kompott rein. Und also, ne, du backst Blindbacken, den Mürbeteig Blindbacken, da kommt der das Kompott rein. Das muss über Nacht auch ruhig mal ein bisschen fest werden. Und dann machst du da oben deine Baiser-Haube drauf, die du entweder backst oder aber die macht so einen richtig geilen Baiser, den die quasi über einem Wasserbad vorgart. Also, dass es kein roher Eischnee ist, sondern der wird über einem Wasserbad aufgeschlagen, dass das so richtig ein bisschen wie ein Marshmallow quasi wird. Den streicht die da drauf und zwar auch nicht zu knapp und dann wird das Ding mit einem Bunsenbrenner abgeflammt.
Ich überlege gerade, es gibt doch auch, es läuft halt gerade einfach wieder, deswegen bin ich im Bake-Off-Game. Da gibt es auch immer den Unterschied zwischen Swiss Meringue und Italian Meringue. Und ich glaube, eines von diesen, also Meringue ist ja im Prinzip Baiser. Jo. Und ich glaube, eins davon ist eben auch dieses
Wasserbad.
Ja, was auf jeden Fall irgendwie erhitzt wird auf irgendeine Art. Und
müsste ich nochmal nachgucken, weil es gibt auch Unterschiede. Erstens, die Anteile Eiweiß zu Zucker sind immer im Meringue-Baiser-Bereich und manchmal wird auch quasi heißer Zuckersirup.
Das ist, die Chefin hat gerade parallel selber gegoogelt, der italienische Meringue, da kommt 118 Grad heißer Zucker rein.
Yes. Yes, die KonditorInnen haben ein Zuckerthermometer, haltet niemals in kochenden Zucker einfach ein normales Thermometer und könnt das wegschmeißen. Nein, ihr braucht ein Zuckerthermometer, Zucker wird super heiß und genau, und dieser sehr heiße Zucker wird während des Schlagens, also es ist halt eine Art Zuckersirup, das ist flüssig, aber kochend heiß, also sauheiß, das wird während des Schlagens in den Eischnee laufen gelassen und dadurch verändert sich natürlich die Struktur von diesem Baiser total.
Ich kann noch nachliefern, der Swiss Meringue, der Schweizer Meringue, ist der überm Wasserbad.
Und also Italien wird heißer Zucker reingeschüttet, Zuckersirup, Swiss wird auf dem Wasserbad gemacht. Ist
genau.
Auch wirklich, oh, das wird so eine geile Konsistenz. Und weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich einen Deutschen, der muss gebacken werden.
Ich glaube, du kannst dir, also die italienischen und Schweizer, die werden dann halt auch abgeflammt. Und ich glaube,
ja, weil die sind ja schon, die haben eine Garung erfahren.
Ja.
Dann ist das Eiweiß nicht mehr roh letztendlich.
Mhm.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann dachte ich sofort, ich habe momentan eine gewaltige Obsession mit einem schwedischen Mandelbutterkuchen. Das ist, Das ist so ein richtig geiler, buttriger Rührteig, wo obendrauf ein Mandelkrokant draufkommt.
Ja.
Ich habe dieses Rezept irgendwann im Laufe des Jahres im Internet gefunden, habe es dann nach Monaten des Wartens einfach irgendwann mal nachgebacken. Und ich habe eigentlich, das Originalrezept war so komplett ohne Obst, wirklich einfach dieser sehr saftige, super buttrige Teig und oben halt wirklich wie beim Bienenstich, dieser Mandelkrokant obendrauf. Sau lecker. Und ich habe da Johannisbeeren reingeschmissen.
Ich wollte gerade die ganze Zeit, ich war schon ganz nervös, weil ich Johannisbeeren sagen wollte.
Ribiesel, exakt. Und ich habe da einfach nur so zwei Hände Johannisbeeren mit in diesen Teig geschmissen, das gebacken und dann kommt da nach einer Zeit eben dieser Mandel-Butter-Karamell obendrauf und dann backst du das nochmal einen Moment und das war so unfassbar lecker. Und das stelle ich mir halt mit Cranberries, die du vorher natürlich trotzdem einmal kurz hast aufblupsen lassen und gibst die da rein. Oh, das stelle ich mir ganz lecker vor. Das möchte ich, glaube ich, machen. Dann habe ich eben, ich habe einen Streuselkuchen bei der Red Currant Bakery gesehen, der mir sehr gut gefallen hat. Auch so ein saftiger Streuselkuchen, wo eben auch dieses Cranberry-Kompott und noch eine Mascarpone-Schicht war da drin. Und da halt so Streusel obendrauf. Das sah richtig gut aus. Und ich denke natürlich auch sofort, wir haben in der Himbeerfolge, haben wir Hefeschnecken gemacht mit Pistazie und weißer Schokolade. Da sehe ich aber auch mal so eine Cranberry.
Quasi die Thanksgiving-Schnecke.
Die Thanksgiving-Schnecke. Auch ordentlich an diesem Kompott ist Zimt sehr, sehr lecker.
Ja, ich sehe auch sowas wie Orangenschale oder irgendwie sowas.
Auf jeden
also,
Fall.
Obwohl eine Cranberry sauer ist, finde ich, kann die dann auch noch mal so ein paar Zitrusnoten zumindest. Ja. Das muss ja dann nicht der Saft sein.
Orange passt da richtig gut dazu. Ordentlich Orangenabrieb oder auch in dem Saft kochen. Why not? Total lecker. So und da halt wirklich auf unseren wunderschönen Hefeteig so ein paar Flatschis und entweder noch mit weißer Schokolade, um es so ein bisschen abzufedern oder mit ein bisschen Vanillemascarpone oder auch einfach nur die Cranberry. Stelle ich mir ganz lecker vor.
Ich spüre auch eine Mandel oder irgendwie sowas.
Ja, ja. Sehe ich auch. Ich spüre auch eine Walnuss. Aber was ich ganz dolle spüre, ist auf jeden Fall eine Haferflocke. Finde ich ganz, ganz lecker.
Du machst Granola Bar quasi oder Breakfast Bar, aber als Kuchen.
Ich mag Haferflockengebäck einfach total gerne. Ich liebe auch so Haferflocken-Cookies.
Ja, die haben, heißen die immer Wikingerkekse oder? Die haben doch
so. Also, es gibt so schwedische oder so norwegische,
ja.
Ne?
Ja, ja.
Und ich find die ganz lecker. Meine Oma hat, das war ihr Weihnachtskeks, meine Oma hat so ganz legendäre Haferflockenkekse mit so brauner Butter gemacht. Mega geil. Das sind letztendlich, ist es eine Form von.
Es ist ein bisschen Florentina-artig doch auch, oder?
Nee, eher Cookie. Also mehr Teig als Karamell.
Okay.
Es ist mehr Teig als Karamell. Aber diese ganz flachen, ultra-crunchigen, die du meinst, die finde ich gehen fast in eine Florentina-Richtung.
Ja.
Aber bei mir ist noch ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen mehr Mehl dran, dass es so ein bisschen auch chewy ist. Und da finde ich an so einem Haferflockenkeks. Da finde ich eine Cranberry ganz lecker drin. Auch eine getrocknete, weil tatsächlich, deswegen war ich so ein bisschen irritiert, als ich sah, du schreibst, ich habe da so ein Glas Cranberry, ich weiß gar nicht, wann ich die gekauft habe. Und ich dachte mir, nee, Moment mal, Cranberry ist bei mir wirklich wie Rosine, ist so ein festes Staple, kann auch mal ein bisschen älter werden.
Also ich wollte nämlich gerade schon sagen, ja, bei einer Rosine weiß ich auch nicht, wofür ich die mir gekauft habe.
Aber du bist kein Rosinenfeind. Oder bist
nee,
du auch jemand,
gar
sagst, nicht, nee, mag
gar
ich
nicht
so.
Aber ich bin natürlich auch nicht so im Süßgebäck und sowas unterwegs.
Ja, verstehe.
Und bei mir steht auch schon super lange eine Dattel, also ein Glas Datteln und sowas. Das wird einfach, ich weiß nicht, das hat bei mir nicht so einen Durchlauf. Es gibt andere Sachen, die haben einen wahnsinnigen Durchlauf und so Trockenobst. Mir fällt gerade ein, dass ich manchmal Rosenkohl mache. Und da mache ich dann so getrocknete Aprikosen dazu mit Mandeln. Und eigentlich denke ich mir jetzt, dass ich das auch mal mit der Cranberry machen könnte. So gebackener Rosenkohl.
Mega lecker.
Mit vielen Gewürzen.
Ja.
Also mit so.
Und auch ordentlich Zitrus.
Garam Masala und so einem Kram.
Lecker.
Und dann so eine Cranberry. Eigentlich eine Aprikose, aber jetzt denke ich so, okay, vielleicht muss ich mir das Glas einfach auf die Arbeitsplatte stellen. Ich habe auf der Arbeitsplatte so Projekte stehen, damit die immer stehen und nerven, damit man die immer sieht und die gar nicht Die Küche ist gerade leider ein bisschen in Kisten organisiert immer noch. Wir haben, da können da noch keinen Fortschritt verzeichnen, außer dass der Vorrat echt okay leerer wird.
Mir fiel da gerade noch ein, weil also dieses, ich habe in so einer, in meiner Kiste, in der sämtliche Nüsse drin sind und auch Kerne und Haferflocken, da sind allerlei Trockenobstgeschichten drin, immer Cranberries, mindestens 2 bis 3 angefangene Tüten, Rosinen, Korinthen, you name it. Und das ist dann immer so phasenweise, dass ich die, und auch Datteln, wirklich sehr, sehr viele angefangene Datteln. Und es sind dann so Phasen, dass ich die halt dann auch gezielt abbaue und das dann auch immer lecker finde, dann aber auch echt einfach manchmal vergesse, dass die da sind. Mm. Und mir fiel gerade ein, ich habe auch mal ein Rezept geschrieben, das war ganz, ganz lecker. Da hatte ich nämlich eine starke Cranberry-Phase. Ich habe Hefeweckchen gemacht und die habe ich eben nicht mit Rosinen gemacht, sondern eben mit Cranberries.
Oh.
Und die habe ich vorher, das macht man ja gerne beim Backen mit Rosinen, dass du die vorher in irgendeiner Flüssigkeit ein bisschen einweichst.
Ja.
Und ich hatte die Cranberries nämlich mit frischem Orangensaft ein bisschen eingeweicht. So
einfach
mal 1/4 Stunde stehen lassen, dass die sich so ein bisschen vollsaugen. Und die habe ich einfach in diesen süßen Hefeteig gemacht. Und anschließend haben die auch eine richtig schöne, das lieben wir ja, haben eine richtig schöne Glasur in Zuckerguss mit Mandelsplittern oben drauf gekriegt.
Ich überlege
Anke,
auch,
köstlich.
Ja, ich überlege gerade, ob entweder in dem Bioladen, wo ich mal gearbeitet habe, oder es gibt in Köln so eine französische Bäckereikette Epi.
Mhm.
Also Kette, die haben ein paar verschiedene Läden. Die haben so wie so eine Art Müslibrötchen, wo dann auf jeden Fall ganze Mandeln drin sind.
Ja, ich weiß genau welches.
Und Cranberries.
Ja.
Und natürlich gibt es aber auch von Kamps, gibt es ja den Fanblock. Das, was man sich kauft, wenn man denkt, das ist was, man isst was Gesundes. Und dann gibt es auch immer den Sommer-Fanblock. Also der normale Fanblock ist so mit so Rosinen und wahrscheinlich auch irgendwie eine Pflaume oder sowas, keine Ahnung. Der ist halt eher so dunkel, schön viel Rübenkraut drin, damit es gesund aussieht. Und der Sommer-Fanblock ist auf jeden Fall mit Cranberries.
Ich weiß nicht, ob ich was zum Thema Fanblock sage.
Nee, wir klingt, müssen jetzt auch nicht.
Das klingt ganz, ganz, ganz köstlich. Aber was mir gerade nämlich noch einfiel zum Thema, ich weiß gar nicht wohin mit meinen Rosinen, ich weiß gar nicht wohin mit meinen Cranberries. Ich kriege regelmäßig vor allen Dingen so ab jetzt ungefähr dieses Bedürfnis, ich muss irgendwie jeden zweiten, dritten Tag Rotkohlsalat essen.
Mhm.
Ich liebe Rotkohlsalat. Ich glaube, wir haben auch schon mehrere Rezepte für Rotkohlsalat irgendwo untergebracht. Und da räume ich so dermaßen gerne diese Kiste eben mit den Rosinen, mit den Cranberries, mit den Datteln, mit den getrockneten Aprikosen, mit dem Glas angefangene Preiselbeeren, obwohl nee, die kommen ins warme Rotkohl, räume ich total gerne auf. Das finde ich ganz lecker und baller halt in diese Salate auch ein Krautsalat finde ich auch gut, kann ich mir vorstellen, aber beim Rotkohl geht es irgendwie noch.
Ja, da passt es gefühlt noch besser. Ich überlege gerade auch, ich versuche dem auf die Spur zu kommen, vielleicht habe ich das auch für sowas mal gekauft.
Weil das ist wirklich, also finde ich ganz.
Karotte finde ich da gut.
Ganz lecker,
Karotte, Walnuss,
dass ich halt auch
ja.
diese kleine Trockenfrucht, die da drin rum, also sowohl so eine gehackte Dattel, bringt so einen Rotkohlsalat total nach vorne. Und passt einfach mega gut zusammen, als eben auch, ich mache Rosinen oder so Korinthen eher. Rosinen sind mir meistens eins zu groß. So Korinthen mache ich total gerne in meinen geliebten rohen Fenchelsalat.
Mhm.
Das finde ich ganz, ganz köstlich, weil auf Sizilien werden ja auch echt viele Rosinen irgendwo noch reingeschmuggelt, wo du nicht mit rechnest.
Ja, da kommt dann die nordafrikanische Küche
yes.
so ein bisschen, ne? Das, was so Tagine,
ja.
die Tagine-Einflüsse.
Wo auf einmal der Safran um die Ecke kommt und
ja.
dann kommt halt auf einmal ist in deiner Sardinenpasta ist auf einmal eine Rosine drin
ja.
und du denkst, was soll das denn? Aber das ist sehr, sehr lecker. Und dementsprechend haue ich regelmäßig mal so eine Korinthe in Fenchelsalat und eben wirklich Cranberries in Rotkohlsalat. Das ist total lecker. Und ich habe aber auch eine große Schwäche für so Berberitzen.
Das sind so längliche, etwas leuchtend rotere, ein bisschen eine Mischung aus Rot und Pink, Rot
ja.
und Rosa.
Und die haben nämlich auch, die sind auch so ähnlich vom Geschmack, die haben auch diese prägnante Säure.
Die kommen
auch
doch
was
auch
Süßes.
In, es gibt doch diesen Juwelenreis
ja.
oder so. Kommen die da rein?
Genau, wir sind mal wieder in der persischen Küche. Da kommt dir wirklich sehr häufig mal so eine kleine Berberitze entgegen. Wird total gerne Auch so in gebraten zum Hühnchen oder irgendwie so ein bisschen als Deko-Topping zusammen mit ein paar Nüssen auf dem wunderbaren, wie heißt der, Juwelenreis. Finde ich ganz köstlich. Und überall, wo dir so eine Berberitze begegnet und du denkst, habe ich gerade gar nicht, da kannst du auch mal mit einer kleinen Cranberry arbeiten. Geht
vielleicht
schon.
Vielleicht muss ich einfach Berberitzenrezepte googeln und dann mache ich da einfach statt Berberitzen Cranberries rein. Und Jule, wir waren ja gerade schon beim Salat. Und ich würde sagen, da machen wir einfach auch weiter und machen uns jetzt mal einen bunten Salat, der unter anderem bunt ist, weil wir da Cranberries reinwerfen.
Anke, wir sind heute healthy Meal Prep Bitches. Und zwar erhobenen Hauptes. Es wird total lecker. Wir machen einen wirklich versprochen leckeren Bulgursalat. Ballern da Kürbis und so ein bisschen. Ich will das nicht als wilden Brokkoli verkaufen. Wie nennt man das? Junger Brokkoli?
Ich kenne das jetzt, so steht es ja auch auf der Verpackung, Beamy. Das ist, auf Englisch heißt das Tender Stem Brokkoli. Das sind im Prinzip Brokkoli am Stiel.
Ja.
Also da ist das ist ein Stiel und oben kommt ein Brokkoliröschen raus. Und das kann man relativ easy, einfach schnell braten zum Beispiel.
Gefällt mir gut. Oder halt einfach mit in den Backofen schmeißen, finde ich auch lecker. Ich habe einen Kürbis. Ich hätte gerne Rosenkohl gehabt, weil ich das auch einfach gut finde, den in den Backofen zu werfen. Habe ich aber leider nicht gekriegt. Also Kürbis,
Würfel oder Wedges? Das große Messer kommt.
Ja, dann machen wir die Säge. Aber das ist ja noch ein kleiner. Ich bin mir über die Schnittform noch nicht so... Nicht so
ich finde, für die Optik Wedges, aber für den Gebrauchsfall eigentlich Würfel. Weil eigentlich willst du im Salat nicht eine Kürbisspalte haben.
Nee, und du willst auch auf keinen Fall, hättest du mal einen Löffel für mich? Du willst auf keinen Fall, finde ich, in so einem Löffelsalat da noch mit mehr Besteck rumhantieren.
Nee.
Du willst nicht, also es soll alles quasi mundgerecht sein. Ich finde es einfach nur eine Frechheit, wenn du in irgendwelchen Restaurants bist und dann wird von dir erwartet, dass du dann da die Kürbisstücke noch irgendwie klein schneidest, nur weil es schön aussieht. Nee, Leute, dann müsst ihr eine andere Lösung finden.
Aber dann müssen wir jetzt hier auch konsequent sein und Würfel schneiden.
Oder halbe Wedges. Weil irgendwie finde ich Kürbis, ich weiß auch nicht. Weißt du was, Anke, ich schneide das Ding jetzt hier gleich mal auf und dann einfach mal gucken, wo uns das Messer hinführt.
Würdest du diesen Brokkoli denn dazu schmeißen oder in die Pfanne?
Ich würde ihn dazu schmeißen.
Weil ich finde nämlich auch...
nach 10 Minuten. 10 Minuten später.
Ich finde, den kannst du nämlich auch hervorragend das habe ich jetzt in der letzten Zeit gemacht, in relativ dünne Stücke schneiden und den dann wirklich nur so 2 Minuten in der Pfanne und dann ist der richtig schön bissfest auch noch. Ah. Das geht richtig schnell auch.
Anke, wenn das dein Wunsch ist, dann machen wir das doch einfach so. Anke, dann machen wir das doch einfach so.
Das ist nämlich wirklich easy.
Du, die Säge ist heute wirklich nicht mein Freund. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, ich glaube, sowas fühlt sich richtig an. Lassen auf jeden Fall die Schale dran. Wir haben hier einen kleinen Hokkaido. Und was machen wir denn gewürzmäßig dran? Auf jeden Fall ordentlich Olivenöl. Ich mache da immer sehr gerne einen Ahornsirup, Honig, irgendwie sowas aus der Abteilung. Und ich möchte in unseren Bulgur auf jeden Fall Ras el Hanout machen. Da können wir auch ein bisschen schon was an den Kürbis machen. Und ich habe geräuchertes Paprikapulver.
Ja, aber dann, finde ich, sind wir doch eigentlich schon gar nicht so schlecht.
Und wir können, das können wir auch später mal. Ich habe da schon, damit es nämlich keine Schrankleiche ist, habe ich die Salzzitrone da stehen. Ich überlege, ob wir die direkt mit in den Backofen geben oder halt einfach anschließend drunter ziehen. Ich würde es fast anschließend drunter machen.
Dann finde ich auch. Dann haben wir noch ein bisschen Gurke für die Freshness, ein bisschen Dill, Feta und Granatapfelkerne. Und natürlich ab irgendeinem Punkt auch die Cranberries.
Ja. Wir haben die getrockneten. Und ich habe uns Pinienkerne rausgesucht. Und auch wieder so ein bisschen, komm, jetzt räumen wir doch einfach mal ein bisschen die Nussschublade auf. Ich habe auch noch ein paar gehobelte Mandeln gefunden. So richtig schön. Da ist noch so ein, So ein Löffel ist da drin. Und ich würde gerne die Pinienkerne, die Mandeln und die Cranberries zusammen in Butter ein bisschen anbraten und zum guten Schluss über unseren Salat machen. Und ich glaube, das ist ganz köstlich.
Okay.
Ich glaube, das ist ganz köstlich. Aber wir müssen mit dem Kürbis, der braucht am längsten anfangen. Und jetzt hast du endlich, was du möchtest, nämlich dein Brettchen.
Ich würde mal die Gurken einfach in Stücke schneiden, oder? So geviertelt und dann, das würde ich jetzt noch mal
ja, Stück. Exakt, genau. So, Kürbis ist, Honig, wir machen noch ein bisschen Honig dran.
So, Jule, das hier ist schon fertig.
Ja, würde ich sagen, packst du mal hier schön in unsere Salatschüssel.
Das darf nämlich auch wirklich noch schön Biss haben.
Ja.
Und das hat es auch.
So, der Kürbis ist derweil im Ofen angekommen. Ich kümmere mich mal um den Bulgur. Ein Teil Bulgur, zwei Teile Wasser, gesalzenes Wasser, aufkochen. Sobald das Wasser kocht, 7 Minuten auf kleiner Stufe ohne Deckel köcheln lassen. Allerdings machen wir, damit das eben kein Lame-Ass-Bulgur wird, packen wir nicht nur Salz ins Kochwasser, sondern auch direkt richtig Russell-Hanut. Finde ich, kann man gut machen. Man kann auch anstelle von Wasser eine Gemüsebrühe nehmen. Wir müssen ja irgendwie Geschmack an den Bulgur kriegen, damit das halt nicht so ein Lame-Ass-Bulgur-Couscous-Salat wird, den wir alle kennen und nicht mögen.
Ich bin hier schon mal am Dill. Und anders als beim Bauernsalat wird der Feta gebröselt.
Yes! Beim Bauernsalat haben wir gelernt, ganze Scheibe drauf. Also jetzt dürfen wir wirklich bröseln. Das ist schon okay. So, ich habe hier so ein paar Granatapfelkerne. Die können wir eigentlich auch schon. Ach, ist auch schon alles bereit. Och, ich mache hier einfach mal unser Dressing rein, oder?
Zitronenlastig?
Machen wir zitronenlastig. Machen wir Salzzitrone dran. Machen wir ordentlich Honig dran, Olivenöl. Und dann sind wir eigentlich schon da, weil wir haben so viele Komponenten drin. Bisschen Honig, Senf, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und jetzt hier noch ordentlich Olivenöl. Und fertig ist die Laube. So, Anke, was hier so gute Geräusche macht.
Was vor allen Dingen so... Oh,
es riecht wahnsinnig gut,
ne? Es riecht so lecker einfach.
Das ist wirklich einfach nur ein bisschen Butter. Du siehst, dass die dann hier so ein bisschen braun ist. Einfach nur, sobald die Butter schäumt, Pinienkerne, Mandelblättchen und ich habe hier so richtig saftige, geile Cranberries.
Also das finde ich attraktive Cranberries, die
oder?
Bei mir zu Hause einfach nur rumstehen seit Jahren, die sind nicht so attraktiv.
Das sind welche, die habe ich aus dem Biomarkt und das sind wirklich ganz besonders hübsche Exemplare. Mhm. Die sind, ich finde, die sehen jetzt sehr dunkel aus, aber die sind relativ groß.
Ja. Wie so eine überdimensionierte Rosine sieht es eigentlich aus.
Genau, aber die haben sich jetzt auch gerade, die plustern sich hier so ein bisschen auf. So, und die geben wir aber sowas von jetzt mal, wir können nämlich jetzt langsam Dinge miteinander vereinen. Die gebe ich, wegen der Butter, gebe ich die direkt mit in unseren Bulgur.
Das hier ist, glaube ich, so kalt, dass wir jetzt auch mal die Gurke dazu geben können, oder?
Ja. Yeah. Oh, das wird, glaube ich, sehr lecker.
Und Granatapfelkerne auch ein paar, oder?
Granatapfelkerne auf jeden Fall. Der Dill kann da schon drauf. So, ich packe jetzt hier unser köstliches Dressing.
Soll ich alles reinschmeißen oder was? Ich weiß nicht, eigentlich reicht es wahrscheinlich.
Reicht eigentlich. Ich muss das hier mal eben verlieren. So, jetzt packe ich natürlich unser Dressing. Weißt du was, wir machen einen Teil hierzu. Und der andere Teil geht direkt in unseren Bulgur. Der auch schon wirklich lecker nach was schmeckt. Also einfach mal nicht nur Bulgur mit Salzwasser kochen, sondern da ruhig schon mal ein bisschen Gewürz mit dran. Ich habe jetzt Russell Hanout genommen. Man kann Dukka nehmen, Kreuzkümmel, gemahlener Koriander. Satar ist mit Sicherheit auch lecker.
Ja.
So, das ist jetzt alles sehr heiß. So, und jetzt warten wir noch einen kleinen Moment auf unseren Kürbis und dann können wir das alles miteinander verbinden, bröseln den Feta da drauf und dann wird das, glaube ich, extrem lecker.
Das glaube ich aber wohl auch.
Ich bin ja immer noch so begeistert von diesen Cranberries. Meine sehen zu Hause sehen nicht so geil aus.
Ja, das waren halt wirklich, das waren so welche aus dem Biomarkt. Die sahen schon ein bisschen dunkler aus, aber die haben sich halt beim Braten echt auch so ein bisschen aufgeplustert.
Mhm. Lecker, einfach lecker.
Ich habe ja mal in so einer Produktionsfirma gearbeitet, wo es dann immer mittags um die Frage ging, was machen wir denn jetzt? Und da waren sehr viele, was ja auch wirklich vollkommen in Ordnung ist, so sehr Ja, kommen eher so aus der Ernährungswissenschaft als aus der Genussforschung Menschen und die sich dann halt gerne mittags eben irgendwie, lass uns da eine Bowl bestellen oder so. Und da ist ja grundsätzlich nichts gegen einzuwenden, wirklich gar nicht, ganz im Gegenteil. Nur, dass die halt leider immer scheiße sind. Die schmecken halt immer, die sind immer viel zu kalt, das Zeug ist nicht richtig abgeschmeckt, das ist immer nur so total kreativ, also Saison spielt gar keine Rolle. Es wird da immer nur willenlos
da voll auf sowas
Paprika reingeballert.
Kalte Falafelbällchen und so, wo ich auch so denke, Leute.
Können wir uns mal alle ein bisschen zusammenreißen und vielleicht mal gucken, was gerade wächst was und als das die Sache irgendwie ein bisschen lecker machen. Und ich meine, das hier ist ein Healthy-Bitch-Salat vom Allerfeinsten. Also das ist, wir haben Protein, wir haben Ballaststoffe, wir haben Nüsse, hier Omega-3-Fettsäuren, es sind Kräuter drin, wir haben gegartes Gemüse, wir haben rohes Gemüse und es ist einfach nur lecker. Es ist mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden.
Ja, aber
eigentlich auch, ich meine, wenn du schon da stehst.
In der Zeit, wo der Kürbis in den Ofen geht. Und ich finde, was es wirklich braucht, sind die Crunch-Elemente.
Ja.
Und zwar die rohe Gurke und der wirklich gut fissbeste, ja. Ciao. Der bissfeste Bimi. Mhm. Nämlich wirklich so, auch mein Gemüse in kleinere Stücke zu schneiden und dann wirklich nur so 2 Minuten hohe Hitze, dass dir das wirklich schön bissfest bleibt, bin ich am Start. Und du hast halt diese geile Cremigkeit durch den Feta, auch durch den Kürbis. Ich kann es mir wirklich gut auch mit einem Rosenkohl vorstellen.
Mm, ja.
Total gut. Auch da den Rosenkohl vielleicht nicht totgaren.
Einmal ein paar Röststoffe im Backofen. Ja, und halt, Leute, nutzt Gewürze. Es gibt wirklich mehr als Salz und Pfeffer. Guckt einfach mal in eure Gewürzschublade, was da so rumkreucht und fleucht. Man kann in Bulgur wirklich mit anderen Dingen abschmecken, als nur mit Salz, Pfeffer und irgendwie einer Idee von Gemüsebrühe.
Vor allen Dingen, wenn das dann auch noch so eine Gemüsebrühe ist, die so super nach gekörnter Brühe schmeckt. Das wollen wir eigentlich auch nicht.
Und dieses wirklich sehr leckere Tellerchen lebt ja davon, dass du so viel Abwechslung da drin hast. Dass du, wie gesagt, was Weiches, was Knuspriges, was Warmes, was Kaltes.
Oh, ich bin gerade an so einer Nuss vorbeigekommen. Ist geil.
Und das waren jetzt wirklich, also ich hatte so 2 angefangene Tütchen, einmal irgendwie so gehobelte Mandeln und einmal noch so ein, weiß ich nicht, so ein Esslöffel Pinienkerne. Ja, und die habe ich habe die in ein bisschen Butter angebraten, ja, aber meine Güte, Fett
Sumi,
ist nicht.
Sumi, verklagt uns doch.
Fett ist nicht
verklagt
unser Feind.
Uns
abgesehen
doch.
Davon, bestimmte Dinge lassen sich, nee, ich will mich gar nicht rechtfertigen, auf gar keinen Fall. Es ist einfach total lecker. Die Cranberries sind da noch mit drin, die finde ich da auch richtig gut. Die haben nämlich dann auch zwischendurch noch so eine kleine Säurespitze. Ich liebe Salz-Zitrone und finde, dass Salz-Zitrone ganz häufig echt so noch dieses letzte bisschen lecker macht. So, es bringt noch mal sowas wie, ich meine, ansonsten baller ich ja überall Zitronenabrieb dran, weil das einfach lecker ist. Oder halt, je nachdem, welche Zitrusfrucht gerade rumfliegt, nutzt das Zeug und macht es gerade an sowas wie Couscous oder Bulgur. Ey, würzt das Zeug mal richtig. Und es liegt immer in irgendeinem Gemüsefach, liegt irgendwo noch eine Zitrone unten rum.
Das ist auch immer so ein, hatte das erst die Tage auch wieder, so ein angebrochener Dillstrauch,
ja.
Und Koriander, der schon so kurz davor war, gelb zu werden. Schmeiß da meinetwegen eine Minze rein. Ey, mach doch.
Sau lecker. Ohne Witz. Und es gibt ganz wichtig, Leute, es gibt noch andere Kräuter als eine glatte Petersilie. Man kann auch einfach mal ein anderes Kraut kaufen oder halt halbe machen. Und ja, also ich finde gerade an sowas, so einem, das ist ja wirklich Meal Prep, wie es im Buche steht, Leute, würzt das Zeug richtig ab.
Mhm.
Und dass ihr da nicht so ein langweiliges Styroporzeug in euch reinstopft, nur damit ihr einen bestimmten Nährwert erreicht, sondern, und das hier finde ich, ich finde es einfach nur total lecker. Und es ist ja auch perfekt für mittags, finde ich, weil dich das nicht ins Pizzakoma holt.
Gar nicht. Ich finde beim Meal Prep schon, aber ein Game Changer, ja. Okay, es ist wirklich jetzt Dressing getrennt. Weil sonst saugt sich irgendwie das alles so voll. Oft werden dann auch so rohes Gemüse wird dann so lätschert und so. Ich finde,
Dressing getrennt. Auch der Bulgur, das saugt sich dann alles mir ein bisschen zu sehr voll. Mhm. Ja.
Mhm. So, München ist leer. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin da sehr fimschig tatsächlich. Ich würde sowas wie Bulgur oder Couscous würde ich auf jeden Fall mit zumindest einem Teil vom Dressing mischen, sodass ich das, dass das richtig schön durchziehen kann. Aber
mit
kann.
Einem Teil.
Mit einem Teil. Und ich würde aber, und da bin ich komplett bei dir, so die frischen Komponenten, sowas wie unsere Gurke oder wenn ihr noch ein paar Kirschtomaten oder sowas da drunter macht, das schneide ich auch nicht am Vortag. Die 2,5 Minuten, mal eben die Gurke da klein zu, also das, was halt so diesen frische Knack bringt, die 2,5 Minuten, die habt ihr in eurem Meal Prep Bereich, weil ich bin so eine, ich bin grundsätzlich wirklich nicht fimschig, was Essen angeht, wirklich gar nicht. Ich mag nur einfach keinen Salat vom Vortag. Ich mag nicht, wenn die Tomate am Vortag aufgeschnitten wurde.
Nee, und wenn
der, ich dann in so eine kalte, angelullerte Tomate beiße. Nee, Freunde, machen wir einfach
und
nicht.
Und wenn der Spinat oder der Blattsalat schon so durchsichtig wird.
Nee, ich kann das nicht. Ich bin in so einem Haushalt aufgewachsen, wo der komplett marinierte Blattsalat vom Vortag serviert wurde. Und nee, das meine ich.
Ich war gerade ein richtiger Staubsauger. Während du hier geredet hast, ich habe den ganzen Teller einfach so. Ich habe mir das einfach reingezurzelt.
So einfach nur ein richtig, richtig guter Teller.
Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich auch dazu bereit, mein Cranberry-Glas auf verschiedenste Art leer zu bekommen. Ja.
Ja, und dann haben wir doch unser Ziel schon erreicht.
Ja. Und Jule, wir saßen ja eben auch schon so ein bisschen beim Erntedankfest beziehungsweise am Thanksgiving-Dinner. Und ich bin jetzt auch dahinter gekommen, warum ich mir nie das Datum von Thanksgiving merken kann, weil es gibt kein festes.
Ja, was ist es denn?
Es ist der 4. Donnerstag im November.
Ja, wow.
Also das ist so alles von, oh Gott, jetzt wird es richtig peinlich, ist es dann 21. bis 28. wahrscheinlich. Ja, was weiß ich. Es ist auf jeden Fall Ende November, Erntedank.
Der 4. Donnerstag im November. Catchy. Hm?
Und danach ist doch immer Black Friday. Weil die dann in den USA wird ja nicht so viel mit Urlaub und frei haben und so gearbeitet, weil Hustle. Dann haben die doch immer danach frei und deswegen rennen die wie bescheuert dann in die Läden, um schon mal Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und deswegen ist an dem Donnerstag, an dem Freitag nach Thanksgiving ist Black Friday.
Von meinem inneren Auge sehe ich AmerikanerInnen, die in diesen 3 Monaten, Oktober, November, Dezember, gnadenlos im Dekostress sind. Weil erst wird alles mit Halloween, Kürbis, Hexe, Spinne, Fledermaus vollgeladen. Sobald das hintereingebracht wurde, wird das sofort weg damit und es kommen die Pilgrims und die Turkeys und der Mais und was nicht alles. Und quasi kommst du vom Black Friday zurück, hast das neue Tablet irgendwie schon hinter der Couch verstaut, weil das ist ja das Weihnachtsgeschenk, musst du sofort deine ganze Thanksgiving-Deko runterreißen und die Christmas-Deko aufbauen.
Und wenn es du ganz engmaschig arbeitest, machst du noch kurz Halloween. Das ist ja doch auch Ende November. Allerheiligen.
Halloween ist am 31. Oktober.
Ach,
deswegen,
oh Gott.
Du bist erst Halloween, erst die ganzen Fledermäuse, die Fledermäuse Tschüssikowski.
Ja, ja.
Dann kommen die Turkeys. Ist das, ich weiß nicht, wann sowas wie ist der Super Bowl da auch irgendwann?
Nee, das Super Bowl ist, da hat die Saison vor ein paar Wochen erst angefangen, der ist immer im Februar.
Ah, okay.
Da wissen wir ja noch
gar
nicht.
Da muss ich da auch mal ein bisschen erholen.
Da müssen erst auch mal Playoffs gespielt werden. Die haben auch immer an Weihnachten so ein, glaube ich, so Weihnachtsspiele und so. Hm. Ich habe nachgeguckt, Erntedankfest ist immer, gibt es kein festes Datum, klassischerweise aber am ersten Sonntag im Oktober. Also da kann ich safe sagen, das wird irgendwann zwischen dem 1. und dem 7.
Ach, witzig. Ich dachte wirklich, Erntedank wäre quasi deutsche Thanksgiving.
Ist, also der Name ist ja schon ähnlich. Erntedank ist halt wirklich, glaube ich, noch ein bisschen mehr gekoppelt an, man sagt Danke für die Ernte. Bei uns, meine Mutter hat mich ja regelmäßig in die Kirche früher auch geschleppt, in die katholische, wo dann sonntags immer das hieß irgendwie Familienmesse oder Kinderfamiliengottesdienst, keine Ahnung. Nee, es war eine Messe, weil irgendwann wurde immer Jesus verteilt in Form von Oblaten. Und da gab es immer eine Messe, wo dann vorne so ein großer mit ganz viel Gemüse und so und Obst und quasi so ein, wie so ein, der Altar war dann so gedeckt. Ja.
Auch ich denke gerade an so ein Körbchen in Form von so einem Horn, wo halt die ganzen.
Ein Füllhorn.
Ein Füllhorn.
Ein Füllhorn von dem, was geerntet wurde.
Exakt. Was ja auch ein bisschen schön aussieht. Ich glaube, das ist aber auch eine Thanksgiving-Deko. Naja, aber
auf hier. Aber also, die Folge kommt raus am 31.10. zu Halloween. Quasi am. Ist Halloween dann. Am 31.
Ja, 31. Oktober.
Okay, All Hallows Eve. Das haben wir ja in der Kürbisfolge geklärt. Wo das alles herkommt, das müsst ihr da gucken.
Ja.
Das heißt, wir werden jetzt Erntedankfest schon hinter uns gehabt haben.
Ja.
Und gehen aber ganz straight in die Thanksgiving-Vorbereitung. Weil du natürlich für ein Thanksgiving-Dinner, das braucht Zeit. Da wird viel aufgefahren. Das ist ja auch in den USA viel größer gefeiert als Weihnachten.
Also ich kulinarisch mal mit, auf jeden Fall.
Genau, ich habe da mal
richtig, mit, da wird dermaßen getafelt, ja, dass sich der Tisch, wirklich die Beine, die biegen sich. Ich, von meinem inneren Auge sehe ich auch, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, diesen riesigen Ham, diesen riesigen glazed Ham. Was ist denn das? Ist das eine Schweinekeule? Ich weiß es nicht. Also habe ich selber noch nie gemacht, aber es ist auf jeden Fall, es gibt ein Turkey, es gibt auf jeden Fall einen Truthahn.
Genau.
Und ganz oft gibt es eben diesen, zusätzlich, Thanksgiving ohne Turkey gibt es quasi nicht, aber ganz oft gibt es auch noch diesen Ham.
Es gibt ja so ein paar Sachen, die so ganz klassisch sind, aber am Ende ist es halt auch so ein bisschen, da gibt es auch diese Traditionen. Es gibt halt auf jeden Fall auch Stuffing. Mhm. Was einerseits in den Truthahn reinkommt, andererseits, also diese Füllung, wird es aber oft auch noch wie so ein Auflauf dazu gemacht.
Auch wie so ein Brotauflauf.
Ja, das, ne, ist so ein bisschen eigentlich wie ein Semmelknödel, der gebacken, ja, ne, wird auch eigentlich.
Weil ich denke gerade beim Stuffing, weil in meinem Elternhaus gab es ganz, ganz lange an Weihnachten halt irgendwie immer diesen Turkey. Macht mit mir wenig. Ich finde, ein Turkey ist viel sehniger als eine Gans. Finde ich wirklich gar nicht so geil. Ich bin immer eher Team Gans. Und dieser Turkey wurde eben gefüllt mit auf jeden Fall Apfel, Zwiebel. Und hier Beifuß ist ja eigentlich das Gänsekraut, ne?
Ah.
Das haben wir da reingemacht. Und eher so wirklich Dinge, die quasi dem Tierchen mehr oder weniger von innen Geschmack geben sollen.
Ja, da ist doch auch gerne mal so was Zitrusfruchtartiges auch dabei.
Eine Orange oder sowas.
Ja, genau, was dann auch noch mal so Saft abgibt, damit das auf gar keinen Fall trocken wird und sowas.
Und da ist dann, also es wird, Maronen auch gerne. Maronen werden auch gerne noch reingeballert. Und ja, das ist schon, also man kann das auch schon essen, auf jeden Fall. Aber bei den Amis ist das echt noch mal was anderes und hat eben noch diese Brotkomponente. Und das ist wie ein schnittfähiger Knödel. Wie ein schnittfähiger,
ja,
Semmelkloß.
Ja, voll. Dann haben wir halt auch noch irgendwie sowas Gemüsiges. Da wird halt oft mit einer grünen Bohne und sowas, ja, gearbeitet. Wir haben gerne Kürbis und Süßkartoffel.
Ich denke auch an sowas wie Mac and Cheese. Bringt da nicht auch immer irgendjemand noch so eine Kasserolle, hier so ein Metalleinsatz mit Mac and Cheese mit?
Wahrscheinlich. Und deswegen, jetzt kommen wir wieder zu der Folge und ihr fragt euch, warum reden die? Es muss auf jeden Fall eine Cranberry-Soße dazu. Also zum, ja, Truthahn, zum Turkey muss Cranberry-Soße serviert werden. Und du darfst jetzt gerne einmal deinen Ohrwurm loswerden, Jule.
Pass the Cranberry Sauce. Das ich überlege, ob ich es euch verlinke oder ob ihr es jetzt noch mal kurz hört.
What's your Thanksgiving song?
No.
Pass the Cranberry Sauce. We're having mashed potatoes. Ooh, the turkey looks great.
Len.
Thank you for loving me.
Len.
Thank you for being there.
Oh, God.
Everyone's thanking.
Len.
The whole world's thanking you.
Stop.
Thanking
Len.
Us for thanking
Stop.
You.
Len.
Kill the turkey.
Please.
I liked it.
Thank you.
Das ist aus meiner absoluten Lieblingsserie, von der ich schon sehr häufig gesprochen habe, Bob's Burgers, eine ganz köstliche animierte Serie. Die haben immer
Wo kann man die denn gucken?
Ah, das ist gerade schlecht auf Disney.
Aber Jimmy Kimmel.
Ja, ist, wenn er wieder da ist, also, ja.
Wenn wir das aufnehmen, ist er gerade wieder zurückgekommen. Es könnte im Moment sein, dass er vielleicht auch schon wieder weg ist.
Ja, da kann aber tatsächlich Bob's Burgers, die Leute, die das machen, die sind echt, also, die sind gut. Das sind ganz, ganz feine Leute, die sind halt leider beim falschen, wie heißt das?
Ja, so Sender würde ich jetzt sagen. Falscher, Broadcaster.
Ja, sowas.
Streaming-Anbieter, keine Ahnung.
Ja, es ist auf jeden Fall bei Disney, unglücklicherweise. Ist aber auch auf Deutsch sehr schön synchronisiert. Ich empfehle natürlich die Originalstimmen, weil die einfach, das sind auch bekannte amerikanische Comedian, die das sprechen. Egal, es gibt mittlerweile, ich glaube, wir sind in der 15. Staffel. Und okay. Es gibt natürlich immer, es gibt eine Halloween-Folge, es gibt eine Christmas-Folge. Und es gibt auf jeden Fall jedes Jahr eine Thanksgiving-Folge. Und in einer, liefer möglicherweise die Staffel noch nach, singt Linda Belcher den Pass the Cranberry Sauce Song. Und er ist, er erklärt einfach alles, worum es im amerikanischen Thanksgiving geht. Und es ist ganz fantastisch. Und ich habe noch nie, ich glaube, also ich denke immer, dass es Preiselbeerkompott ist, ist es aber nicht. Ich habe noch nie Original Cranberry Sauce gegessen. Die wird natürlich. Bei Bob wird sie natürlich selber gemacht, ist ja klar, Bob ist ein Koch, aber sie wird auf jeden Fall in Dosen verkauft.
Ja, finde ich, ich finde es irgendwie wild, so Gelee-artige Sachen in Dosen zu verkaufen, sage ich dir auch, wie es ist.
Ist irgendwie seltsam. Und häufig, wenn man das irgendwo sieht, wird dann wirklich wie so ein Wackelpudding, so wird dieser wobbelnde rote Brocken aus dieser Dose rausgekippt. Und natürlich, wenn man das dann erwärmt, zerfließt das wieder, weil das Pektin auf die Wärme reagiert. Aber es ist schon so ein bisschen
Du, was swabbly. Soll ich dir sagen? In Norwegen verkaufen die total gerne Wackelpudding in Tetrapacks. Da habe ich auch gejuchzt und mich gefreut, als ich das Zeug im kompletten Viereck aus der Packung habe. Das war schön. Und tatsächlich, ich habe mir mal angeguckt, wie denn jetzt eigentlich die Cranberry-Soße zu so einem Thanksgiving-Klassiker geworden ist. Und die hat eine wahnsinnig spannende Geschichte. Wir machen jetzt mal kurz History-Podcast, weil ein erstes aufgeschriebenes Rezept, das ist erschienen 1796. 2096 ist noch nicht. Über 200 Jahre auf jeden Fall. Und dieses Kochbuch heißt American Cookery von Amelia Simmons. Das ist das erste bekannte Kochbuch einer US-Autorin. Man weiß gar nicht so viel über diese Frau. Ich habe mir auch ein bisschen angeguckt, ob das jetzt irgendwie eine besondere Köchin oder sowas war. Aber die war irgendwie ein Orphan, also eine Waise. Also nicht Waise im Sinne von schlau, sondern hatte keine Eltern mehr. Schlau war sie offensichtlich auch, sonst hätte die hat im Prinzip so zusammengeschrieben, was die Amerikaner so kochen. Und in diesem Kochbuch steht die Empfehlung drin, Cranberry-Soße mit Truthahn zu kombinieren. Also da wird eben geschrieben, hier Cranberries und Truthahn passt gut zusammen. So, 1606, also über 100 Jahre, das kann ich gerade so ausrechnen, eigentlich fast 200 Jahre vorher, müssen wir nach Kanada gehen. Da gibt es immer noch in die Provinz Nova Scotia, da gibt es indigene Menschen, die Mi'kmaq. Und da gab es französische Siedler, die nach Kanada gekommen sind. Und die Mi'kmaq, diese indigenen Menschen, haben die französischen Siedler mit Cranberries bekannt gemacht. Und die französischen Siedler haben Briefe nach Hause geschrieben dann. Und da steht die Cranberry beschrieben als, Zitat, kleine rote Äpfel. Und man weiß jetzt nicht so richtig, ob es 1606 war. Auf jeden Fall so plus minus gab es das erste Erntedankfest. Man kann jetzt nicht so richtig nachverfolgen, ab wann Cranberries jetzt richtig zu Thanksgiving und sowas dazugehört haben. Und dass sie schon so früh zur Soße verarbeitet wurden, das ist wahrscheinlich auch nicht so gewesen, weil Zucker damals einfach viel zu teuer war. Also du hast da nicht einfach das eingekocht, weil es konnte dir überhaupt nicht leisten. Aber in diesem Kochbuch eben von 1796 von Amelia Simmons, da ist die Zubereitung auch beschrieben. Ich kann euch auch gerne, wenn ihr wollt, ein PDF von dem Kochbuch verlinken. Es ist irgendwie total witzig, weil es sind natürlich keine Bilder und Illustrationen drin. Und es ist auch einfach alles untereinander aufgeschrieben. Und es ist auch voll oft so, mach mal Teig 1 so und so und mach da die Füllung von. Also es ist auch so ein bisschen Mix and Match mäßig. Auf jeden Fall super basic. Da werden eigentlich nur Cranberries mit Zucker und Wasser gekocht, bis die Mischung andickt, bis die Cranberries poppen. Eigentlich, wenn die Cranberries einmal aufgepoppt sind, brauchst du nicht mehr viel damit machen. Kein Bindemittel, haben wir ja eben auch schon gesagt. Und sie sagt eben hier, diese Soße kannst du super Cranberry Pie mitmachen, Teignummer, keine Ahnung was. Und jetzt gibt es natürlich auch ein bisschen weitergefasste Varianten. Also in diesem Kochbuch ist wirklich halt Cranberries, Zucker, Wasser. Du kannst da natürlich auch Mandelsplitter reinballern. Du kannst da Orangenschale reintun. Du kannst mit Ingwer arbeiten. Wenn wir in Kanada sind, du kannst Ahornsirup mit reintun. Es gibt auch die Version mit Ginger Ale. Finde ich wild.
Ja. Hab ich sofort Bock, das auszuprobieren.
Oder Portwein, das sehe ich noch ein bisschen eher als Ginger Ale. Aber
ja, aber ich habe auch eine weirde Schwäche für Ginger Ale.
Ich habe auch kein Problem mit Ginger Ale. Ich finde nur die, aber gut.
Ich sehe am Portwein auf jeden Fall.
Zimt, sowas ja. Halt alles.
Definitiv mit Zimtstange. Und ordentliche Vanilleschote, doch, da geht einiges.
Also auf jeden Fall ist es eben so, dieses OG-Rezept aus diesem American Cookery Kochbuch ist stewed, strained and sweetened, geschmort, abgeseit, gesüßt. Sie bietet das eben als Tartfüllung an und schreibt an anderer Stelle, dass man das mit Truthahn, Truthahn isst mit gekochten Zwiebeln, Cranberry-Soße, Mangos, Pickles oder Sellerie. Und deswegen, unter anderem, ist eben bei Thanksgiving der Turkey und die Cranberry-Soße. Haben wir mal kurz ein bisschen Geschichte gemacht.
Gefällt mir gut. Und ich finde, jetzt ist es ja quasi zwingend nötig, dass die einzige Hausaufgabe, die an dieser Stelle realistisch ist, ist natürlich ein Rezept für eine Cranberry-Sauce.
Mhm. Ich würde auch einfach mal so weit gehen und sagen, ist es die totale Basic-Variante, die wir euch in die Shownotes schreiben werden? Und dann könnt ihr das einfach. Ich glaube, wenn ihr jetzt schon, wie viele Folgen Umami Town gehört habt? 74, glaube ich. Könnte das sein?
Jo.
Ich glaube, wenn ihr 74 Folgen Umami Town gehört habt, dann, ich traue euch das wirklich zu, auch mal bisschen selber auszuprobieren. Wir haben es ja gerade auch schon gesagt. Schmeiß eine Zimtstange mit rein. Jule macht die Ginger Ale Variante vielleicht.
Ich mach die Ginger Ale Variante und mache anschließend noch eine mit Zimt und Orange. Das stelle ich mir extrem lecker vor.
Und Leute, ihr macht bitte auch Folgendes. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben mit Themenwünschen. Ihr könnt immer gerne die Folgen auch kommentieren. Da freuen wir uns sehr drüber. Die Folgen bzw. den Podcast auch bewerten. Erzählen, dass es uns gibt.
Oh ja, das hilft Leuten, uns wirklich sehr.
Das freut unser Herz, das macht uns sehr, sehr glücklich. Und wir haben nächste Folge schon wieder Staffelfinale, Jule.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Was geht ab? Und
wild. Das, wirklich wild.
Das Staffelfinale ist tatsächlich auch ein Hörerwunsch. Nächste Folge gibt's Reste. Nächste Folge.
Freue ich mich drauf.
Wir wissen überhaupt noch
klingt
gar erst mal, nicht, was passiert.
Klingt erstmal, aber Resteküche ist, also ich finde, es hat diesen Namen eigentlich nicht verdient, weil es gibt wirklich fantastische Dinge.
Ich weiß zwar noch nicht, was passiert, aber ich werde euch hiermit hoch und heilig versprochen, dass es nicht Reis mit Scheiß geben wird.
Nein, also nur ganz kurzer Hinweis, als was es so geben könnte, unter anderem, ich denke, es wird eine Aufzählung von fantastischen Dingen, die es gibt. Eine Freundin von mir hat kürzlich in der Bretagne einen fantastischen, so einen Bäckerkurs gemacht. Und ich sah ein Foto von ihr, wie sie so ganz köstliche Baguettes und so einen ganzen Korb Croissants in den Händen hielt. Und ich sagte zu ihr, also die wirst du ja wohl nicht da stehen lassen. Und sie meinte, ja, aber was soll ich denn mit 10 Croissants? Ich sag's dir.
Croissant-Auflauf.
French Toast, machst du arme Ritter-Croissant. Das machst du nämlich. Und dann machst du mal ein bisschen Cranberry-Soße dazu. Und dann sehen wir mal weiter.
Also ich merke schon, ich muss mir jetzt schon ganz viele Reste dran schaffen, damit wir und ihr gut ausgerüstet sein für die nächste Folge. Das wird wild, das wird überraschend und ja, das wird richtig lecker. Und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.